Ich glaube, der Zeitpunkt, der jetzt ist, der ist natürlich anstrengend, aber wir sind im Management ja nicht dazu da, dicke Autos zu fahren und in Meetings Kekse zu essen, sondern wir sind dazu da, Dinge zu verändern und uns anzupassen und Unternehmen stark für die Zukunft auszurichten. Wenn nicht jetzt, wann denn dann?
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Herzlich willkommen, ich bin Jessica Sander und freue mich sehr, heute zusammen mit Dr. Jörg Schwall durch die Folge zu führen. Hallo Jörg, ich grüße dich.
Hallo Jessica, ich freue mich auch.
Heute sprechen wir über Vainor, ein Unternehmen, das auf den ersten Blick Markisen, Terrassenüberdachung und Sonnenschutzlösungen herstellt. Aber wenn man genauer hinschaut, geht es um so viel mehr, um Lebensräume, um Zeit draußen, um Familienmomente und das Gefühl von Zuhause und um die Frage, wie aus einem technischen Produkt ein emotionaler Wert entsteht. Und unser Gast steht an der Spitze von Vainor. Das Unternehmen wurde zuvor 36 Jahre lang sehr konstant geführt und geprägt. Jetzt geht es darum, sich in einem schwierigen Marktumfeld strategisch neu auszurichten und gleichzeitig das zu bewahren, was das Unternehmen über Jahrzehnte stark gemacht hat. Wir sprechen darüber, wie man ein Unternehmen, das lange zentral und traditionell geprägt war, in eine neue Verantwortungskultur führt und wie es gelingt, Mitarbeitenden und Fachhändlern nicht nur Produkte zu erklären, sondern den Sinn dahinter sichtbar zu machen. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Tim Pföldner. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, dann steige ich direkt mal ein, lieber Herr Pföldner. Wir starten bei Headhunter Insights ja sehr gerne mit einer liebgewonnenen Frage und die stellen wir Ihnen natürlich auch. Und zwar, was beschäftigt Sie aktuell beruflich und wenn Sie mögen, natürlich auch gerne privat?
Ja gut, beruflich ist sicherlich das dominierende Thema Wandel und Gestaltung. Der Markt ist sicherlich in einem historischen Wandel und das Thema Gestalten ist Kern meiner Aufgabe hier. Und das befasst mich vor den neuesten Krisen, die es in dieser Welt gibt, natürlich ganz besonders. Und privat habe ich dann so das eine oder andere, wo ich doch meinen Ausgleich finde. Das ist mein Käferchen, mein VW-Käfer, den ich lange Jahre restauriert habe und endlich auf die Straße gebracht habe, der jetzt so die finalen Tuning-Themen kriegt, damit er auch wirklich läuft. Aber das ist ein sicherlich vollständig ausfüllendes Programm.
Das heißt aber, wenn das mit dem durch ist, kommt dann das nächste Fahrzeug, oder?
Ja, das ist tatsächlich eine Leidenschaft, die einen dann immer wieder beschäftigt. Und die Technik hat mich ja schon immer begeistert. Und das ist eine Technik, die man ganz gut beherrschen kann und die einen auch wegbringt von dem Schreibtischtätertum hin zum wirklichen Entstehen von Dingen, die man auch sehen kann. Insofern finde ich das einen netten Ausgleich, sich mal auch wirklich die Finger ölig zu machen.
Ein absolut überzeugendes Fahrzeug. Daran habe ich eine Jugendanekdote. Der beste Freund meines Vaters ist mit seinem Käfer, und das war ja in den 60er Jahren, viermal nach Moskau und wieder zurückgefahren.
Und das waren ja noch besondere Zeiten.
Das war ein harter Ritt und zeigt, wie haltbar dieses Fahrzeug ist. Ne?
Ja.
Genau. Ja, toll. Bevor wir tiefer einsteigen, was hat Sie damals an der Aufgabe bei Vainor besonders gereizt?
Ja, hier geht es sehr stark darum zu gestalten. Und das ist was mich persönlich sehr motiviert, dass man wirklich einen Unterschied machen kann. Und ich habe hier mich mit dem Thema doch intensiver auseinandergesetzt, weil ich ja aus gar keiner Not heraus mich entschieden habe, sondern mir das angeguckt habe und die Chance gesehen habe, hier wirklich einen Unterschied zu machen mit einem Unternehmen, was sehr stark positioniert war, auch wirklich einen Unterschied in der Branche zu machen. Und diese Gestaltungsmöglichkeit kombiniert mit ein paar Menschen, die ich kennengelernt habe im Unternehmen, wie dem Eigentümer zum Beispiel, war das für mich der Anlass zu sagen, die Challenge, die interessiert mich wirklich und die nehme ich an.
Sie haben in unserem Vorgespräch einen Gedanken formuliert, den ich sehr schön fand. Sie haben gesagt, es gehe bei Vainor nicht darum, Kilogramm Aluminium zu verkaufen. Was meinen Sie damit?
Da möchte ich mal an einen scherzhaften Hinweis von meinem alten Controller anknüpfen, der damals sagt, ihr im Vertrieb, da war ich Vertriebsdirektor für 37 Länder verantwortlich, der sagt, ihr im Vertrieb seid dafür verantwortlich, die Produktion zu entsorgen. Und das ist tatsächlich so ein, das war damals scherzhaft gemeint, aber das ist tatsächlich häufig eine Einstellung von Unternehmen, dass man so das, was man produziert, irgendwie loswerden muss. Aber es geht, glaube ich, um was ganz anderes. Es geht darum, Kunden ins Zentrum zu nehmen. Und bei uns geht es darum, die schönen Momente, die Kunden auf ihrer Terrasse erleben wollen, in den Fokus zu nehmen und nicht so sehr die Technik zu entwickeln, was alles möglich ist auf der Terrasse, zentral zu stellen, sondern sich zu überlegen, was braucht man denn, um diese schönen Momente zu genießen und das zu verstehen. Und dann ist es halt eben mehr als Materialität, die ich dann auf die Terrasse stelle. Es geht nicht um Aluminium-Terrassendach und um die Fläche und Größe und Funktionen, sondern ja, um den Kundennutzen. Und deswegen ist es mehr als Aluminium zu vertreiben.
Ja, das führt uns eigentlich direkt zur nächsten Frage, nämlich was verändert sich denn in einem Unternehmen, wenn Mitarbeiter und Kunden, in dem Fall Händler, wirklich verstehen, dass sie nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern Menschen Freizeit, Nähe und schöne Momente ermöglichen?
Ich glaube, sie kriegen einen ganz anderen Horizont, wenn sie den wirklichen Hintergrund dazu verstehen, was der Motivansatz ist, Dinge zu tun, kann man auch viel flexibler reagieren. Man wird nicht so leicht aus dem Konzept gebracht, ein Verkaufsgespräch runterzuspulen, sondern wirklich zu verstehen, worum es geht und dann die richtigen Fragen zu stellen. Und mit diesem Verständnis steigt auch, glaube ich, die Motivation. Und zwar nicht nur leicht an, sondern deutlich an, weil ich weiß, dass ich was wirklich Wichtiges tue. Und diese Horizonterweiterung, weil ich weiß, worum es wirklich geht, und Simon Sinek hat es ja schon mit seinem Reason Why sehr stark beleuchtet, das ist schon ein sehr starkes Motiv, Dinge richtig zu tun, das man, glaube ich, aber heute sogar noch toppen kann. Oder auch da ist ja sicherlich die Wissenschaft und die Entwicklung und die Personal- oder das Verständnis um Bedürfnisse Menschen nochmal weiterentwickelt worden. Wenn man heute in Do-Goals und Be-Goals denkt, die ja nochmal das Ganze weiter aufgliedern, dann kommen da schon Themen auf einen zu, die Spaß machen, dass man sie füllt. Man muss sie allerdings tatsächlich aufschlüsseln, weil wir in einem handwerklichen Umfeld sind. Mhm. Da kann ich nicht einfach nur solche Wortbrocken hinschmeißen, die Leute verstehen, was damit gemeint ist, sondern ich muss das so weit aufbrechen und aufschlüsseln, dass man versteht, was ich dort tue. Und die richtige Sprache für die richtige Ebene zu finden, ist eine der Aufgaben, die wir haben. Das geht von der Führungskraft bis zum einfachen Mitarbeiter am Band und von einem kleinen Händler, der als One-Man-Show das Ganze betreut, bis zu einem Betrieb mit vielen Mitarbeitern. Aber dann immer trotzdem mit dem Ziel zu verstehen, warum ich es tue und da einen anderen Horizont zu erzeugen, eine andere Begeisterung zu erzeugen. Und das funktioniert tatsächlich gut.
Sie haben ja auch dieses Bild oder das schöne Bild der Putzfrau bei der NASA erwähnt, die sagt, ich helfe dabei, Menschen auf den Mond zu bringen. Ist das Ihr Führungsverständnis, dass jeder im Unternehmen sozusagen, wie Sie es ja gesagt haben, seinen Beitrag zum großen Ganzen kennen soll und ja auch die Wichtigkeit seiner eigenen Person für das Produkt irgendwie kennen soll?
Ich glaube, das ist Grundlage für ein gut funktionierendes Unternehmen, dass man wirklich weiß, wofür man tatsächlich gebraucht wird und dass man nicht einfach nur zum Schaffen geht. Ne? Ich bin übrigens auch der Überzeugung, dass es auch Mitarbeiter gibt, die jetzt nicht ihre Lebensberufung an ihrem Arbeitsplatz finden und die sagen, ich gehe dahin, weil ich dort gebraucht werde, ich mache meine Arbeitszeit und dann sind mir Freunde und mein Umfeld wichtig, aber auch die nur ihren Job machen, in Anführungszeichen, sind ja viel mehr mit Leib und Seele mit dabei, wenn sie wissen, warum sie tatsächlich gebraucht werden. Und ein Großteil der Mitarbeiter ist, glaube ich, da man sehr viel Zeit im Unternehmen verbringt, sehr stark daran interessiert zu verstehen, wofür man gebraucht wird. Und dieses Beispiel, was ich gebracht habe, man könnte auch sagen, das ist einfach nur eine Putzfrau bei der NASA, aber die hat verstanden, dass sie eben einen Beitrag dazu leistet, dass die Menschheit auf dem Mond landet. Und jeder tut seinen Teil dazu. Und damit steigt einfach eine Begeisterung, auch mal die extra Meile zu gehen. Oder auch seinen Job nur einfach gut zu machen, weil man weiß, er ist wichtig. Wenn er nicht gemacht wird, passiert was. Deswegen fand ich dieses Zitat oder diese Geschichte sehr berührend, als ich sie damals gelesen habe.
Absolut. Ja, die Jessica hat ja die Metapher erwähnt, weil sie ja auch sehr populär ist und sehr stark ist. Und ich habe ja in meinem eigenen Führungsleben sehr oft erlebt, dass es nicht nur wichtig ist, die Metapher zu bemühen, sondern wie bringt man diesen Sinn nicht nur in eine Markenbotschaft, sondern wirklich in Organisation, in Führung, Vertrieb und auch Produktentwicklung.
Also hierbei ist es, glaube ich, wichtig, dass man einen ganzheitlichen Ansatz wählt. Ich sag's mal so, ich habe in meinem beruflichen Leben ja die Chance gehabt, mir verschiedene Dinge anzugucken und viele Sachen positiv mitzunehmen, aber auch durchaus mal Erfahrungen zu machen, wo ich gesagt habe, das möchte ich, wenn ich in der Verantwortung bin, nicht so machen, weil man ja die verschiedenen Horizonte mitgenommen hat. Meine Erfahrung war, dass viele der Dinge einfach kurzfristig oder nur sehr begrenzt entwickelt wurden. Man hat irgendein Marketingpapier gemacht oder es gab mal einen Unternehmensslogan, der entwickelt wurde. Aber es war selten wirklich ganzheitlich abgestimmt. Und das ist ein Thema, was mich in meinem beruflichen Leben sehr stark interessiert hat, das so abzustimmen, dass jeder in der Organisation weiß, was sein Beitrag ist und was man als Organisation erreichen möchte. Und dann ist es eben kein Marketingpapier, sondern als ganzheitlicher Ansatz trifft man es immer wieder an verschiedenen Stellen des Unternehmens, aber eigentlich wissen alle, welche Sprache man spricht und alle sprechen die gleiche Sprache, wenn ich das mal so sagen möchte. Und man versteht sich miteinander, weil man die gleichen Wörter benutzt und die gleichen Inhalte benutzt. Und insofern sehe ich das auch nicht, wenn wir unsere Strategie nehmen, die da draußen Welten, gemacht für glückliche Momente heißt, wenn wir die nehmen, ist es eben kein Marketingpapier, sondern das ist eine gesamte Philosophie, die im Unternehmen verankert wurde, weil wir sie eben gemeinsam und aufeinander abgestimmt entwickelt haben.
Ja, prima. Vielen Dank. Kommen wir vom Sinnstiften mal zum Thema Kultur. Sie haben das Unternehmen übernommen, als es 36 Jahre zuvor in einer Hand war, also in einer Hand eines Geschäftsführers. Das ist klar, dass Sie hier kein neutrales System übernommen haben. Sie haben beschrieben, dass Weinor sehr traditionell, sehr zentral und teilweise auch sehr kleinteilig geführt war. Was bedeutet das für jemanden, der neu in ein solches Unternehmen kommt?
Ich glaube, wenn man in ein neues Unternehmen eintritt, muss man erstmal erkennen, dass das Unternehmen sich nicht um einen drumherum entwickelt, sondern man selber in dieses Unternehmen, diese Kultur eintritt und erstmal auch die Kultur dort kennenlernen muss. Deswegen habe ich mir bewusst Zeit genommen, habe bewusst mehrere Wochen in der Fertigung mitgearbeitet zum Beispiel, bin bewusst die einzelnen Prozessschritte mal durchgegangen, um die Strukturen zu erkennen. Weil die Strukturen sind in jedem Unternehmen so, wie sie sind. Und nicht, wie man sie vielleicht erst mal wahrnimmt, sondern sie haben ja eine eigene erfolgreiche Vorgeschichte. Jetzt bei uns im Unternehmen war die Entwicklung, die in der Vergangenheit war, genau richtig so, wie sie war, offensichtlich, weil man ein starkes Unternehmen aufgebaut hat. Die Frage ist das, was in der Vergangenheit gut war, auch gut für die Zukunft? Ist damit ein weiterer Wachstum möglich? Kann man dem internationalen Druck gerecht werden? Ist man verändernd im Umfeld? Künstliche Intelligenz, Wettbewerbseinflüsse aus dem Ausland noch gewachsen. Und da muss man, glaube ich, nachdem man hingehört hat und verstanden hat, einen guten Weg finden, wie man das Ganze, nachdem man es analysiert hat, weiterentwickeln möchte. Und wichtig ist dabei, dass man die Leute mitnimmt. Deswegen habe ich die Strategie nie bei mir im Büro alleine gemacht und dann vorgelegt und verkündet, sondern das war ein gemeinsames Projekt mit den Leuten, die im Unternehmen drin waren, die die Genetik in sich hatten. Und trotzdem ist man, wenn man fair ist, auch manchmal an Personalentscheidungen gekommen, die einfach zu treffen sind. Das bleibt auch nicht aus. Wer nicht mit will auf diese Reise, der will da nicht mit. Da muss man ihn auch nicht zwingen. Aber ich glaube, wichtig ist zu analysieren, mitzunehmen, Ziele gemeinsam zu entwickeln und sich ein Team aufzubauen von Leuten, die wirklich wollen. Zumindest in der Führungsmannschaft, weil die wiederum Einfluss auf die nächste Ebene haben. Und das war die Aufgabe, die ich als Neuer hier hatte, die Kultur zu verstehen und dann zu beeinflussen.
Ja, und Sie haben gerade schon die nächste Ebene angesprochen. Also Sie haben ja Verantwortung und Entscheidungsfreudigkeit stärker in die nächsten Ebenen getragen. Das war ja für Sie ganz wichtig, hatten Sie uns ja auch erzählt. Warum ist das so entscheidend für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens?
Ich sag mal, ich persönlich sehe mich ja in der Verantwortung als Kapitän hier vorausschauend. unterwegs zu sein. Und wir sind nun mal in turbulenten Märkten. Und wenn Sie als Kapitän unten an der Maschine rumschrauben, weil irgendwo Öl austritt und Sie übersehen die Eisberge, dann haben Sie was falsch gemacht. Also ich muss gucken, dass ich einen Maschinist habe, der damit gut klarkommt. Und ich brauche Führungskräfte, deswegen heißen die Führungskräfte, die Verantwortung übernehmen für ihren Bereich und wissen, was ihr Beitrag ist und das auch gerne machen, weil wir in der Unternehmensleitung sicherlich an Tagesgeschäften auch mit beteiligt sind. Das macht mir auch unheimlich viel Spaß, zu Kunden zu gehen und auch mal Probleme zu lösen. Aber eigentlich ist meine Aufgabe, hier ein Unternehmen weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu machen. Und ich glaube, der Wandel und der Wechsel und der globale Wettbewerb, der Kulturwandel insgesamt, die Fachkräftemangel und was Sie alles noch als Schlagworte nennen wollen, ist so immens und in so einer hohen Schlagzahl, dass Sie sich gar nicht erlauben können, zu wenig sich auf die strategische Entwicklung zu fokussieren. Insofern brauche ich Leute, die genau wissen, was ihr Job ist. Und meiner ist nun mal, hier nach vorne zu gucken und ein Unternehmen in die richtige Richtung zu entwickeln. Und dazu kann man eben nicht alles, zumindest ab einer bestimmten Unternehmensgröße, nicht alles selber machen. Und damit gebe ich auch nicht die Verantwortung ab, weil die Verantwortung fürs Unternehmen, für den Unternehmenserfolg, die trage ich ja weiter. Ich gebe Verantwortung und eigentlich primär Vertrauen weiter, weil die Verantwortung gebe ich nicht weiter, sondern ich vertraue Menschen, dass sie es im Sinne des Unternehmens richtig machen, weil sie verstanden haben, worum es geht. Und dieses Vertrauen auf Mitarbeiter, auf Führungskräfte ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil, den man dann leisten kann, wenn man der Meinung ist, dass man die richtigen Leute hat und man die gemeinsamen Ziele eben auch miteinander verstanden hat. Dann ist das gar nicht so schwierig. Manchmal wird man enttäuscht, aber meistens wird man ja durch schöne Momente immer wieder bestätigt.
Den Kulturwandel, den wir jetzt so besprechen, wir wissen ja, dass der nicht leicht ist und dass der auch mit Sicherheit ein gerütteltes Maß an Zeit braucht. Ja. Und wenn Sie darüber nachdenken, wo mussten Sie besonders viel erklären oder zuhören oder auch Widerstand aushalten und damit umgehen?
Naja, ich sag mal, grundsätzlich bin ich tendenziell eher ein ungeduldiger Mensch. Ja? Und trotzdem weiß ich, dass ein Kulturwandel, er dauert, bis er sichtbar wird. Sind 2 Jahre eher normal, bis er dann umgesetzt sind. 4 Jahre, bis er wirklich als Kulturwandel mit drin ist. Und ich glaube, da muss man immer wieder hinhören und gucken, wo es gerade klemmt, wo es kneift. Da könnte ich noch nicht mal sagen, wo gab es besonders viel Widerstand. Es gab ein paar besondere Situationen. Ich glaube, das war bei hier im Unternehmen eine ganz, ganz besondere Situation, die sehr untypisch ist, aber da würde ich jetzt nicht pauschal sagen können, da und da müssen wir hingehen, weil das kann sich auch kurzfristig ändern. Wir haben es mit Menschen zu tun, sowohl auf der Kundenseite als auch intern. Da kommen persönliche Themen hoch, da kommen Marktthemen hoch. Da muss man einfach da sein. Auch einer der Gründe, warum man eben die Zeit haben muss, sich um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern und nicht im Tagesgeschäft abzusaufen und die Verantwortung dann an der richtigen Stelle zu haben. Aber es gab durchaus echt spannende Aufgaben und Aufgabenfelder, die ich mir vorher so gar nicht ausgemalt hatte, die dann dazu kamen. Aber bisher haben wir es ganz gut gemeistert.
Aber auf die wollen Sie nicht nochmal eingehen, ja? Also.
Ja, ich sag mal, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, hat ein Wettbewerber sicherlich die Situation versucht auszunutzen und hier auch sind ein paar Informationen abgeflossen, die nicht ganz legal abgeflossen sind. Aber das sind laufende Untersuchungen, da werde ich jetzt hier an der Stelle gar nicht tiefer darauf eingehen. Aber das sind Erfahrungen, die habe ich gemacht. Man muss sie nicht unbedingt machen, aber damit bin ich klargekommen. Das hat tatsächlich mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich das wollte. Vielmehr ist mir aber wichtig, dass ich hoffe, dass ich zumindest zu den richtigen Zeiten bei den Menschen da war, die mich gebraucht haben. Und das ist soweit gut gelungen, weil ich merke, dass wenn ich jetzt hier über den Flur gehe oder wir hatten neulich wieder eine Veranstaltung, wo unsere gesamte Führungsmannschaft mal ihr Geschäft erklärt hat, wo ich stolz war, dass mir die Ohren geglüht haben. Das sind so die Momente, wo sie ein Stück weit das Ganze zurückbezahlt kommen im positiven Sinne, wo sie merken, wir haben viel gut und richtig gemacht. weil es angekommen ist in der Mannschaft.
Wie schafft man es denn eigentlich, so Verantwortung abzunehmen? Ist da gleich hellauf Begeisterung gewesen sozusagen? Oder muss man da die Mitarbeiter in die nächste Führungsriege auch ein bisschen zu motivieren, mehr Verantwortung zu übernehmen? Und wie schafft man das?
Ja, im Prinzip bildet sich ja auch da eine Kultur aus. Wenn Sie eine Führungslandschaft hatten, die sehr viel Verantwortung zentralistisch geführt hat, dann bilden sich natürlich auch Mitarbeiterebenen raus, die gar nicht so sehr die Verantwortung suchen, ne? Und das auch nicht wollen. Das ist nicht gut und das ist nicht schlecht. Das passt eben dieses Umfeld. In meinem Bereich und in dem Feld, wie ich führe, möchte ich, dass mehr Verantwortung übernommen wird. Und tatsächlich entdecken viele Mitarbeiter, dass sie gerne diese Verantwortung übernehmen, wenn man sie lässt und wenn man auch nicht so sehr nach Fehler sucht und eine vernünftige Fehlerkultur einführt und die Leute auch mal Fehler machen lässt, dann haben viele Spaß dran, eine Verantwortung zu übernehmen. Tatsächlich gibt es aber auch Leute, die damit nicht klarkommen. Und das muss man auch fair ansprechen. Man wird nicht jeden mitnehmen können auf diese Reise. Aber man kann jedem eine faire Möglichkeit geben, zu entscheiden, ob das die Reise ist, auf der man mit dabei sein möchte oder nicht. Und erzwingen kann man da nichts. Man kann es nur fördern. Man kann gucken, wer übernimmt welche Verantwortung. Wir haben auch Mitarbeiter gehabt, die aus der zweiten, dritten Reihe ganz nach vorne gesprungen sind, weil sie einfach entdeckt haben, das ist ihr Ding. Sie können jetzt gestalten. Und andere fanden das vielleicht nicht ganz so, mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, läuft das Thema sehr, sehr gut.
Prima. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf die strategische Neuausrichtung bei Weinor werfen. Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, Sie hätten sich in der Branche umgeschaut und gedacht, eigentlich sehen die alle ziemlich gleich aus. Was genau meinten Sie damit?
Also ich habe ja tatsächlich so ein bisschen halbherzig mir das Ganze angeguckt, weil, wie ich es vorhin gesagt habe, war ich ja nicht auf der Suche, sondern dachte mir, jetzt guckst du dir mal an, worum es hier überhaupt geht, und habe die Internetseiten der Marktbegleiter aufgemacht und mich mal in dieser Branche, wobei ich komme ja aus einer ähnlichen oder angelehnten Branche, ich habe mir auf jeden Fall mal die Internetseiten der Anbieter angeguckt und haben gesagt, huch, was ist denn da los? Das sieht ja alles gleich aus. Und das hat mein Marketing-Vertriebsherz angefasst, gesagt, das kann doch nicht sein, dass man so ein hochemotionales Produkt so gleichförmig darstellt. Und tatsächlich, wenn Sie vor einem Jahr noch die Internetseiten aufgemacht haben, die nebeneinander gelegt haben, hätten Sie den Markenlogo-Part ausblenden können und beliebig hin und her schieben, da hätte keiner den Unterschied gemerkt. Es ging immer um die gleiche Art der Darstellung, aber nicht um den tatsächlichen Kundennutzen, sondern Produktvorstellung. Also relativ emotionsarme Darstellung von schön ästhetisch fotografierten Terrassensituationen, mal mehr, mal weniger glänzend und shiny. Und da einen Unterschied reinzubringen, das hat mich von Anfang an irgendwie im Innersten berührt. Und ich glaube, da können wir auch aus anderen Branchen ja viel mitnehmen. Das fand ich wirklich phänomenal, wie eigentlich eine sehr emotional aufgeladene Branche so unemotional mit diesem Thema umgeht. Und ich sage auch intern ganz gerne dazu, wir sind so eine Boxenschieber. Branche, wo man halt seine Markise über den Tresen schiebt und die Box erklärt, meine ist 15 mm kleiner als die von dem, aber das interessiert ja den Kunden nicht. Und da emotional stärker einzusteigen, das fand ich klasse. Und das war tatsächlich für mich ein Schlüsselmoment zu sagen, halt stopp, da steckt Riesenpotenzial drin, da müssen wir was machen.
Ja. Sie haben ja gerade schon gesagt, hochemotionaler Bereich. Ich meine, da verbringen Familien ihren Sommer unter ihren Markisen draußen auf der Terrasse, Familienzeit. Das hatten Sie ja im Vorgespräch auch so schön emotional gesagt. Das heißt aber, als Sie dann damit angefangen sind, sozusagen die Mitbewerber dann haben nachgezogen. Ja, die haben dann gesehen, das funktioniert gut und das sollten wir genauso machen, oder?
Hey, das kann ich derzeit noch nicht wahrnehmen, also zum Glück. Wir sind mit unserer Internetseite und auch unseren ganzen Unterlagen, Prospekten diesen Schritt gegangen und kriegen ein sehr positives Feedback aus dem Markt. Wenn wir unsere Internetseitenzugriffe analysieren und vor allen Dingen, was dann wirklich in Aktion danach passiert, haben wir deutliche Steigerungsraten. Also wir haben jetzt doppelt so viele Kunden, die bei uns auf der Internetseite sind, die dann auch wirklich auf die Fachpartnersuche gehen. als vorher. Und 100% Steigerung finde ich schon ziemlich gut. Und wir kriegen eben auch das Feedback von unseren Fachpartnern, dass die Prospekte ergreifen. Interessanterweise, unsere Fachpartner sind ja, häufig sind da die Ansprechpartner natürlich die Herren der Schöpfung. Entschieden wird aber meistens von den Frauen.
Wie bei allen, also bei vielen Dingen, ja.
Genau. So, unsere Fachpartner sagen, ja, ist ganz nett. Die Frauen, die dort arbeiten, sind begeistert. Und genau das merken wir dann eben auch von den Endkunden. Die merken, da ist irgendwas ganz anders und da ist mehr Verständnis für das, was wir wirklich suchen. Und das kriegen wir als positives Feedback jetzt zurückgemeldet. Ich will jetzt nicht unbedingt hoffen, dass der Wettbewerb da zu schnell nachzieht. Ja. Den Vorsprung, den gönne ich uns gerne.
Sehr schön.
Ja, das ist jetzt der Sprung eigentlich zu einem der Schlüsselwörter bei Weinor, Draußenwelten, also vom Produkt zum Lebensgefühl. Der Begriff Draußenwelten ist bei Weinor ja zentral. Was steckt strategisch dahinter? Und ist das ein Marketingbegriff oder eigentlich ein Führungs- und Vertriebsthema?
Na, es ist ein gesamtheitlich strategischer Denkansatz, den wir haben. Es ist Marketing ist ein Thema, Vertrieb ist ein Thema, Führung ist ein Thema, aber es ist eben ein gesamtheitlicher Ansatz mit verschiedenen Unterfacetten. Mhm. Das ist genau das, was ich meine mit einer Unternehmensstrategie, die alle Bereiche mit einbindet. Und eigentlich ist dort der Kern, dass die Kundenzentrierung die Grundhaltung wird. Mhm. Es geht nicht darum, technische Produkte zu vertreiben, sondern es geht darum, zu verstehen, was der Endkunde wirklich braucht und daraus die Handlung abzuleiten. Und wenn Sie die Draußenwelten nehmen, dann ist es das Verständnis, was der Endkunde wirklich braucht. Ich gebe Ihnen vielleicht mal zwei Beispiele. Wenn Sie zum Facharzt gehen, dann wird er auch erstmal analysieren, was die Symptome bedeuten könnten. Der wird Ihnen nicht gleich irgendwas verschreiben oder der wird nicht von vornherein sagen, folgende 5 Medikamente habe ich im Angebot, was passt am besten auf Sie, sondern da hört man erst mal hin. Oder wenn Sie in ein Reisebüro gehen, Sie waren ja nicht auf der ganzen Welt. Sie haben nicht diese Erfahrung, wie sieht's denn da aus? Aber Sie können beschreiben, was Sie interessiert, was Sie erleben möchten, ob Sie Ruhe haben möchten, ob Sie Action haben, Wärme, Kälte, Wind, Wasser, Wüste, was auch immer. Und hoffentlich haben Sie jemanden gegenüber, der die Erfahrung hat und interpretieren kann, was er da hört und was auf Sie passt und dann die richtige Lösung rauszuziehen. Das ist die Draußenwelt. Nicht einfach ein Produkt zu verkaufen, sondern zu verstehen, was will eigentlich dieser Endkunde in seiner Lebensphase, in seinem persönlichen Umfeld tatsächlich erreichen? Was will er erleben? Was sind seine Erfordernisse und welches Produkt passt dazu? Natürlich gehört da ein Produkt dazu. Unsere Produkte sind ganz zentrales, wichtiges Element in diesem Thema, aber halt erst, nachdem ich eine richtige, klassisch würde man sagen, Bedarfsanalyse gemacht habe, aber nicht im Sinne von einem, wie kann ich dem jetzt verkaufen, sondern eine langfristige Bedarfsanalyse. Und dann entstehen diese glücklichen Momente, die daraus ja entstehen. Und das sind Rückmeldungen, die wir häufig von unseren Endkunden bekommen, die sagen, das ist fantastisch, mein Lieblingsplatz im ganzen Haus geworden. Früher musste ich flüchten. Es geht ja nicht um den Sonnenschutz, sondern es geht darum, wann musste ich denn die Terrasse mal verlassen, weil mich irgendwas gestört hat. Ja. Weil es zu heiß wurde, weil es zu hell wurde, weil es zu laut wurde oder vielleicht sogar meinem Nachbarn zu laut wurde, weil ich mit Freunden gelacht habe. Und vielleicht kann ich durch Glasschiebewände eben eine Privatsphäre schaffen, dass ich auch keinen störe, wenn ich nach Mitternacht noch draußen sitzen möchte und es genießen möchte. Und das zu verstehen mit dem Expertenwissen, was wir haben, und dann umzusetzen in genau die richtige Lösung, die zur Architektur passt, weil die Architektur ist bestehend und mit geschultem Auge kann ich die Architektur eben beurteilen. Zusammen mit dem, was inhaltlich gebraucht wird, das finde ich eine fantastisch schöne Aufgabe, weil wir dann draußen Welten erstellen können, wo die Leute sich einfach nur wohlfühlen. Treibt mich persönlich an und das ist eben kein Marketingpapier, das ist auch kein Vertriebskonzept, das ist auch nicht nur alleine für die Produktentwicklung, sondern das ist ein Thema, das muss ich, und ich sage einfach kundenzentriert, durchs Unternehmen in jedem einzelnen Bereich durchziehen. Und das ist und bleibt die Aufgabe, die ich hier als meine Kernaufgabe in den letzten 2 Jahren gesehen habe, das ins Unternehmen zu bringen, auch zu verstehen, was dort wirklich gebraucht wird und dann die richtigen Maßnahmen einzuleiten, dass es umgesetzt wird.
Da hatten Sie auch schon drüber gesprochen, das ist ja so ein bisschen vergleichbar wie mit den Wellness-Oasen, den Badezimmern, wo es früher auch nur um Waschbecken ging oder Badewannen, wo man jetzt einfach wirklich einfach Oasen hat, wo man sich gerne aufhält, was auch zu seinem Lieblingsort geworden ist. Ne? Einfach diesen, es geht ja, glaube ich, um diesen Perspektivwechsel, den Sie jetzt ja auch machen, dann für Terrassen und Markisen und Überdachungen und dieses Gefühl, was man vielleicht in dem Bereich schon umgesetzt hat, dass Sie das auch jetzt in Ihrem Bereich machen.
Ich glaube, die an der Branche oder an anderen Branchen kann man lernen. Man muss ja nicht alles immer selber erfinden, was erfolgreich an anderer Stelle schon eingesetzt wurde. Also man darf aber das Rad durchaus so interpretieren, wie es für einen am besten passt. Aber man muss das Rad deswegen nicht neu erfinden. Und wenn ich mir gerade diese Sanitärbranche angucke, so wie sie früher waren, die Waschbecken, Tiefspüler, Flachspüler, Muffen und Wasserhähne geliefert haben, die haben sich ja durchaus mit diesem Thema auseinandergesetzt und diesen kleinen Spa für den Abend entwickelt und das ganzheitlicher gesehen und nicht, wie viel Wasser fließt aus meinem Waschbecken ab, wenn ich den Aufguss, den Abfluss am meisten aufziehe. Das interessiert letztendlich keinen. Die Küchenindustrie ist da viel weiter gegangen. Man merkt ja, dass Kunden nicht nur mehr Geld ausgeben, sondern gerne mehr Geld ausgeben, weil sie den Wert sehen in dem, was da entsteht. Und dann sind bei eigentlich vergleichbaren Produkten, wenn Sie jetzt mal unterstellen, weißes Waschbecken ist ein weißes Waschbecken, sind da Marken entstanden, die sehr, sehr stark und sehr wertvoll sind. Nicht nur für den, die Marken besitzen, sondern auch die damit handeln und die es letztendlich benutzen, schätzen diesen Markenwert, der da entstanden ist. Und ich schiele ehrlich gesagt immer wieder in diese Branche. Ich habe auch Kontakte hier und da, die ich nutze, um da auch wirklich tiefer reinzugucken, weil man einiges dort lernen kann und adaptieren kann, was für uns genauso, wenn nicht sogar noch stärker zutrifft, weil bei uns sitzen unsere Endkunden tatsächlich mehrere Stunden auf der Terrasse. Ja. Es mag vielleicht auch Leute geben, die mehrere Stunden im Bad sind, aber tendenziell würde ich mal behaupten, dass man mehr auf der Terrasse ist, wenn man sie wirklich nutzt, als im Badezimmer.
Ja, sehr gut. Jetzt haben wir ja hier vertieft, dass es um Lebensgefühl geht, also Lebensqualität, Atmosphäre und natürlich auch die Nutzungsmöglichkeiten. Wie gehen denn eigentlich die Fachhändler damit um, die ja mal in der Vergangenheit deutlich technisch orientierter waren?
Naja, viele von den Fachpartnern machen das tatsächlich ja durchaus schon erfolgreich. Die haben diese Kundennähe und dieses Verständnis, aber es sind halt bei weitem nicht alle, würde ich mal vorsichtig sagen. Und viele von denen machen es mehr oder weniger bewusst. Aber eins muss uns bewusst sein, unsere Fachpartner wollen ja keine Boxen und Arbeitsstunden verkaufen, sondern die wollen eigentlich ja einen Mehrwert stiften. Und wenn wir verstehen, dass ich tatsächlich Sicherheit, Komfort, Ästhetik, Lebensqualität verkaufen kann und der Gewinn dann in der Rolle des Fachhändlers anders ist, als eben nur Stunden zu verrechnen, dann muss der Fachpartner einen Perspektivenwechsel einnehmen und diese Veränderung der Fachhändlerlandschaft ist, glaube ich, notwendig, um den Mehrwert auch wirklich zu platzieren am Markt. Wenn ich dort wirklich nur Montageleistung anbiete, wird es kein Überleben geben, bin ich ziemlich sicher, außer ich bin so rationell in meiner Montage, dass ich im Volumen ja meinen Wert bekommen kann, aber nicht in dieser Mischkombination, wie unsere Fachpartner es machen, also Beratung, Verkauf, Montage, Service. Da muss mehr drin sein. Und ich glaube, das müssen tatsächlich die Fachbetriebe für sich genau eruieren, wie weit sie in diesem Geschäftsmodell weitermachen wollen, was sie verändern wollen oder wie weit sie eben sagen, naja, ich höre jetzt demnächst sowieso auf, weil ich 65 bin, dann mache ich nicht mehr mit. Mhm. Aber auf Dauer wird es, glaube ich, nicht reichen, den alten Stiefel weiterzumachen.
Mhm. Sie sind ja in einer Phase zu Weiner gekommen, in der die Marktumstände deutlich schwieriger wurden. Ich kann mich noch selber sehr gut an diese Zeit erinnern, also als in der Corona-Zeit gefühlt jeder deutsche Haushalt in den Ausbau seiner Terrassen und Gärten investiert hat, haben sich alle gefreut. Aber dann kam eine starke Zurückhaltung, weil Energiekosten plötzlich durch die Decke schossen, Materialkosten genauso. Und Unsicherheit und wirtschaftlicher Druck aufkam. Haben wir heute schon wieder, weiß ich, ja. Aber wie war diese Gleichzeitigkeit aus Führungswechsel, strategischer Neuausrichtung und schwierigem Marktumfeld?
Ja, also wenn Sie, ich sag mal so, zwischen meinen ersten Gesprächen und als ich tatsächlich hier war, ist der Auftragseingang 35% zurückgegangen gewesen nach den Corona-Zeiten. Jetzt muss man die Corona-Zeit sicherlich jetzt Besonderheit nehmen. Wenn Sie dann noch sagen, nach 10 Jahren Bauboom, den wir in Deutschland erlebt hatten, mit überquellendem Wohlstand, Erben, die eigentlich kein Limit hatten, keine Zinsen und man hat solche Sachen einfach mitfinanziert. Wenn man gebaut hat, hat man meistens auch gleich das Auto im Hof noch mitfinanziert, weil es hat jetzt nichts gekostet. Wenn Sie das als etwas schwieriges Marktumfeld sehen, ja, dann würde ich sagen, da waren echte Challenges mit dabei. Und manchmal ist es tatsächlich wie Jonglieren mit Medizinbällen. Das ist schon ambitiös, was da ist. Und genau da ist aber auch für mich der Reiz, weil das betrifft ja nicht nur unser Unternehmen, das betrifft ja alle in der Branche.
Ja.
Und genau in diesen Zeiten passieren Veränderungen. Die passieren nicht, wenn alle ausgebucht sind, wenn man sich keine Gedanken machen muss. Da können Sie ja keine Veränderungen durchbringen. Ich glaube, der Zeitpunkt, der jetzt ist, der ist natürlich anstrengend, aber wir sind im Management ja nicht dazu da, dicke Autos zu fahren und in Meetings Kekse zu essen, sondern wir sind dazu da, Dinge zu verändern und uns anzupassen und Unternehmen stark für die Zukunft auszurichten. Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Insofern, ja, da ist natürlich der ein oder andere Fitnesskurs jetzt gerade mit dabei gewesen. Aber ich glaube, das ist sogar für das Ganze gut, dass man das voranbringt. Und man merkt eben auch Veränderungen, auch Veränderungsbereitschaft bei Mitarbeiter und bei Kunden, die selber merken, hoppala, hier muss ich was tun, weil einfach nur ein Weiter-so gibt es nicht. Und dann kamen noch ein paar Challenges mit dazu, die man vielleicht nicht gesucht hat, aber das nimmt man dann halt so, wie es kommt.
Genau, ich habe es verstanden, Sie haben die Vorschlagskekse beiseite gelegt und Gas gegeben. Wie haben Sie verhindert in dieser schweren Phase, dass das Unternehmen nicht nur einfach im Krisenmodus funktioniert, sondern irgendwo ja auch in den Flow kommt?
Herr Dr. Schwall, Sie wissen ja, wie es ist in einigen Unternehmen. Einige Unternehmen kippen dann um und sagen, wir machen nur noch Cost-Cutting und ein Einsparungsthema nach dem anderen ist Inhalt des Lebens plötzlich. Dadurch, dass wir einen nach vorne gerichteten Strategieprozess haben und genau wissen, wo wir hinwollen und verschiedene Dinge in der Entwicklung haben, verschiedene Themen im Marketing sichtbar werden, Auftritte sich verändern, Einstellungen sich verändern, sind wir in einer eigentlich sehr, sehr positiven Grundeinstellung. Und wir wissen, dass wir was tun müssen. Das ist was anderes, als wenn man nur die negativen Dinge parieren muss, sind wir im Vorwärtsgang mit sehr viel Gegenwind, würde ich mal sagen. Wir haben ja Lösungen auf den Markt gebracht, die jetzt auch sichtbar werden, an denen wir gearbeitet haben, digitalen Prozess. Wir haben eine Mixed Reality Brille in den Markt gebracht, die eine absolut phänomenale Lösung für uns ist, weil man anders als bei Virtual Reality jetzt ja wirklich einem Kunden schon zeigen kann, wie es genau in seinem Haus aussehen wird. Ich bin in einer künstlichen Umgebung, sondern ich bin in einer realistischen, in seiner Umgebung, in seiner Architektur und ich kann unsere Produkte da rein projizieren, als wären sie da. Also sie sitzen unter ihrer zukünftigen Terrasse oder ihrer zukünftigen Markise, als wäre sie heute schon da, inklusive Sonnenstandssimulationen. Das sind Lösungen, die gibt's in der Branche so nicht. Ich kenne zumindest keine. Und das sind Sachen, die uns natürlich motivieren. Und die anderen Sachen, die nochmal, die müssen wir managen, mit denen gehen wir um. Aber es gibt eben nicht nur diese Negativthemen, sondern es gibt ganz viele Dinge, die positiv sind. Wir haben eine Pipeline gefüllt mit Dingen, die Stück für Stück auf den Markt kommen werden. Wir haben die nächsten Jahre alle 3 Monate ein neues Produkt oder eine Produktabwandlung, die in den Markt kommt. Unser digitaler Prozess macht Riesenspaß, weil er jetzt sichtbar wird für die Kunden. Ja, da ist viel positive Bewegung drin. Insofern ist es halt eben nicht nur Cost-Cutting und Budgeteinsparungen und depressive Stimmung, sondern viel vorwärtsgerichtete Energie.
Und gerade jetzt ist ja auch so eine Zeit, wenn man auf 2020 zurückguckt, das war ja eine Zeit, die sehr erfolgreich für Terrassen waren, weil man halt viel zu Hause geblieben ist und nicht mehr die Möglichkeit hatte zu reisen. Und jetzt ist ja gerade wieder etwas, wo einfach Reisen teurer werden und vielleicht man sich auch überlegt, ob man nicht doch lieber wieder ein bisschen mehr in die eigene Terrasse investiert. Glauben Sie, dass das jetzt wieder so ein Zeitpunkt sein kann, wo die Terrasse noch mehr zu einem Sehnsuchtsort wieder wird?
Das wird es sicherlich werden. Es ist ja auch ein Stück weit ein Zufluchtsort. Momentan in aller Unsicherheit, die man hat. Vielmehr ist für mich über die Terrasse ein erreichbarer Urlaubsort, weil sie nehmen einfach die Tasse in die Hand, machen ein paar Schritte und sind dann dort. Aber es ist jetzt mal grundsätzlich der Vorteil, den wir haben. Ich glaube, der Gegenwind ist allerdings momentan mit den Krisen, die wir haben, viel stärker als diesen leichten Gegentrend, den wir setzen können. Es wird uns als Branche wahrscheinlich nicht ganz so hart treffen wie andere Bereiche. Und trotzdem nehmen wir diesen Gedanken genau hoch, dieses Zuhause positiv zu nutzen und zu sagen, das gönne ich mir einfach und da fühle ich mich wohl. Und da haben wir natürlich auch wirklich starke Botschaften und Produkte auch dafür.
Ja, jetzt haben wir schon so den Schwenk nach vorne gemacht, Thema Führung, Blick nach vorne. Wenn Sie jetzt so an Ihre Zeit hier bei Weiner denken, und Ihre Rolle, Sie haben es eben schön gesagt, als Kapitän. Was haben Sie aus dieser Zeit am stärksten bislang mitgenommen?
Also ich glaube, das größte Lernfeld mal wieder ist, dass es wichtig ist, dass man Menschen mitnimmt. Auch wenn man nicht jeden mitnehmen kann. Und trotzdem darf man da nicht aufhören an Menschen und den gemeinsamen Erfolg Zweifel, wenn man mal ein paar Rückschläge erlebt. Da waren ein paar Sachen dabei, die mich wirklich angefasst haben. Das war, aber ich muss sagen, mal wieder meine Lernkurve. Immer dann, wenn man mit Menschen zu tun hat, hat man ganz viel positive Momente und ein paar Enttäuschungen. Und ich glaube, das Lernen ist immer wieder aufgrund dieser Enttäuschung nicht zu verhärten und weiterhin an Menschen zu glauben. Und ich habe wieder auf meinen Bauch bei diesem Thema gehört und ich werde gerade wieder belohnt, dass ich an Menschen glaube und dass ich mit Menschen gerne zusammenarbeite. Und das ist das, was ich wieder gelernt habe. Ja, umgib dich mit Menschen, die gut sind, die dir gut tun, die dem Unternehmen gut tun und löse Situationen, wo es nicht der Fall ist.
Eigentlich schon so ein schöner Abschluss, aber zwei Fragen haben wir noch. Woran würden Sie denn in 2-3 Jahren, wenn wir dann wieder sprechen, woran würden Sie erkennen, dass die strategische Neuausrichtung gelungen ist?
Oh, das ist relativ einfach, weil wir haben im Zuge auch der Unternehmensstrategie uns klare Ziele vorgenommen, 13 Stück an der Zahl, die man wirklich auch ablesen kann, ob wir sie erreicht haben. Dann haben wir erfolgreich unsere Strategie umgesetzt. Also es ist jetzt nicht nur einfach Blabla, sondern auch runtergebrochen in konkrete, smarte, also spezifisch messbar, attraktiv realistisch, terminierte Ziele runtergebrochen. Wenn wir die erreicht haben, dann haben wir es wirklich gepackt. Und die klingen jetzt vielleicht ein bisschen zahlenlastig, aber da sind auch Dinge drin wie Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit. Das sind zum Beispiel zwei Ziele, die sind zwar messbar, aber die sind mir extrem wichtig, dass wir hier Mitarbeiter haben, die sagen, ich bin gerne hier. Also ich sehe das als Bereicherung an und Kunden, die sagen, das ist mein Unternehmen. Und wenn das eintrifft, dann haben wir unser Ziel erreicht und dann waren wir auch erfolgreich. Das ist also weniger nur das Bauchgefühl, sondern auch konkret nachvollziehbar, dass wir Dinge uns vorgenommen haben, die wir auch wirklich erreichen wollen.
Ja, und jetzt kommt die berühmte Abschlussfrage. Wir haben ja bei Headhunter Insights wirklich sehr erfahrene Manager, wie Sie es auch sind, und haben uns ja heute auch tief in die Trickkiste reinschauen lassen. Und wir adressieren diese Frage immer an junge Führungskräfte. Und deshalb, was hat Ihnen persönlich in besonders schwierigen Situationen geholfen?
Das ist tatsächlich eine Geschichte aus meiner frühesten Kindheit. Da war ich 4 Jahre alt und das weiß ich wie heute noch. Mein Vater war begeisterter Häuslebauer. Und zwar nicht professionell, sondern privat. Und ich war 4 und mein Vater stand mit mir an unserer Baustelle neben dem Berg des Aushubs, den man so hatte. Und ich kannte diesen riesigen Berg als Spielplatz. Da bin ich ja immer rauf und runter getobt, aber eigentlich war es ein Gebirge für mich. Und mein Vater stand mit mir neben diesem Gebirge und sagte, heute müssen wir das Haus anfüllen und heute schaufeln wir weg. So, und für mich war das ein unglaublich großer Berg und ich weiß nicht, ich bin da rechts und links vorbeigelaufen und habe mir gedacht, und das weiß ich wie heute noch, wie sollen wir das denn schaffen? Und mein Vater hat einfach gesagt, du, wir fangen hier an zu schaufeln und dann füllen wir das Stück für Stück ab. Und tatsächlich am Nachmittag war dieses Thema erledigt. Und seitdem weiß ich, dass die meisten Berge verschwinden, nicht durch Nachdenken, nicht durch Analysieren und drüber reden, sondern Schaufel für Schaufel. Man darf sich auch durch die Größe des Problems nicht leben lassen. Man muss manche Dinge einfach schlichtweg anpacken. Und diese Erfahrung, die ich damals gemacht hatte, hat mir in vielen Management-Situationen geholfen, wenn das Problem zu groß wurde, es in einzelne Schaufelgrößen zu zerlegen und einfach abzugraben, dann funktioniert das. Und da sollte man auch nicht verzagen. Das würde ich als Bild für mich und vielleicht auch als Trost für andere bei großen Problemen als Idee mitgeben, packt es einfach an und nehmt es in Angriff und verzweifelt nicht dran. Das funktioniert dann. Am Nachmittag ist es weg.
Super. Ganz, ganz lieben Dank für diese Einsicht, aber auch für die vielen offenen Einblicke in Ihre Führungserfahrung bei Weinor und Ihre Aktivitäten. Herzlichen Dank, sehr wertvoll.
Ja, sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Ja, Herr Füllner, von mir auch vielen Dank. Ich muss sagen, das war auch sehr berührend. Also für mich das Gespräch, das war sehr tief und sehr ehrlich und hat mir auf jeden Fall große Freude gemacht. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, gerne, freut mich.
Vielen Dank, Jörg. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wissen ja, alle weiteren Infos, die stehen bei uns unten in den Shownotes und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.